Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Phrasensport.
Philipp. Ja, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, Kuckuck. Was haben wir denn an Themen mitgebracht, Philipp? Ein Thema brennt uns ja sehr auf der Seele. Wir haben es am Freitag ertragen. Ich muss als Anekdote dazu sagen, Ich dachte, wir müssten Samstag zum Spiel.
Ja.
War aber am Freitag. Und die Woche vor dem Spiel ist mir dann aufgefallen, es ist der Freitag.
Also ja, aber ist ja, also unverwirrt. Musst du mal positiv sehen, geiles Spiel am Freitag und du hast noch das komplette Wochenende dann für dich.
Und jetzt könnte man meinen, geiles Spiel am Freitag versüßt dir auch das Wochenende.
Nee, ich ziehe zurück, Kai, ich ziehe zurück, geiles Event am Freitag.
Ah ja, gut, das mit dem, ich wollte gerade sagen, ne, das wäre ja toll gewesen, wenn das Spiel am Freitag toll gewesen wäre. Das Spiel war nicht toll, aber wir hatten Tickets und ganz viele andere auch, die saßen aber alle nicht an ihren Plätzen, hatte ich das Gefühl. Also wenn einer mal durchgegangen wäre und gefragt hätte, wo sitzen ihr Platz und wo sitzen sie, hätte niemand von den Leuten auf ihrem Platz gesessen, weil alle gestanden haben und B, die Nordkurve, da war irgendwie 20% mehr Belegung.
Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an unsere Folge zum Belgrader Derby, wo ja mein Roter Sternstadion irgendwie angegebene Kapazität irgendwie 100.000 und dann irgendwie zum Rekord war dann irgendwie 120.000.
Wie das passieren konnte. Doppelt gebucht, wie beim Flieger.
Genau, also das ist natürlich in Hannover natürlich nicht passiert beim Derby. Aber es war natürlich schon so, dass die Nordkurve oben verdächtig voll war und auch da, wo wir standen, West ganz oben, bei unserem Ausguck, wo wir alles im Blick hatten. Also hinter uns standen auch noch drei Reihen, wo ich...
Und wir waren schon die letzte Reihe.
Und wir waren schon die letzte Reihe ganz oben. Also wilde Sache, hat der Stimmung natürlich super geholfen, dass das alles so pickepacke voll war.
Das
stimmt. Wenn du schon mit einer Anekdote kommst, komme ich auch mit einer. Zwei Kumpels von mir waren auch noch da. Grüße gehen raus an Robin und Marci. Und die sind mit den Fans, also mit den Ultras reingegangen ins Stadion und die meinten so, ja, 16:30 müssen wir da sein, weil wir wollen in 16, in 17 rein.
Oh.
Und dann dachte ich so, also habt ihr da wohl keine Karten gekriegt, ja?
Ah.
So, und am Ende standen sie dann tatsächlich in 16, in 17 da oben drin. Ne, also es war natürlich alles pickepacke voll.
Ja.
Und auch die Choreo, ne? Also wer es nicht gesehen hat, guckt das mal im Internet.
Champions League reif.
Ja, also muss ich sagen, also die Choreo war deutlich besser als dann das Spiel auf dem Platz.
Jo. Fanleistung war auch über die gesamten 90 Minuten tatsächlich überragend, im Gegensatz zu dem, was, wie gesagt, die Spieler auf dem Feld gelassen haben. Eine Sache, die ich dann noch interessant fand, in der Zusammenfassung zum Schluss hieß es, ausverkauft. Und das war es aber definitiv nicht.
Ja, das ist relativ, Kai. Also es ist, jede Karte, die verfügbar war, wurde verkauft.
Nicht jeder Platz, der verfügbar war, wurde besetzt, aber
so, ne, also es waren so, als wir dann im Stadion waren, gab es die Durchsage 42.000 Leute im Stadion.
Ja.
Ne, ihr wisst es sicherlich auch, das Niedersachsen-Stadion umfasst natürlich 49.000. Aber es waren natürlich wieder die ganzen Blöcke um den Auswärtsblock wieder leer, so als Pufferzone. Und somit dann eben nur 42.000. Ist schade, ne, weil ich glaube, die Stimmung wäre noch geiler gewesen. Aber ist auch, glaube ich, nicht so schlimm gewesen, weil die Stimmung war auch so richtig gut.
Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen in Medias Res. Also Stimmung war das eine Ding.
Ja, wobei, ich will einmal nochmal, weil einmal nochmal auf Stimmung, weil über sportlich rege ich mich gleich auf.
Ja, gut, okay.
Ein
bisschen Balsam.
Genau, also es ist ja, Derby ist ja auch immer Pyro und Böller. Ne?
Ja,
das
stimmt.
Und das war natürlich auch so. Und ich hadere natürlich immer mit mir selber, weil ich das natürlich, einerseits sage ich, es gehört nicht zum Sport, andererseits stehst du dann natürlich oben auf der Tribüne
und wartest da drauf,
und,
ne?
Und siehst es dann natürlich und es hat so Hexenkessel-Atmosphäre und ich muss sagen, so wie es jetzt war, hat es mir richtig gut gefallen.
Doch, ja,
ne?
Klar.
Also die Böller, ne, und die Kanonenschüsse dann gegen den Braunschweiger Torwart, das hätte nicht sein müssen. war auch völlig ungefährlich, ne? Also der Keeper war nie gefährdet, aber so die Pyro-Shows und so, das war schon geil und klar, die Wolke, die hing da irgendwie 7-8 Minuten, hing da über dem Stadion, da gab es kurz eine Spielunterbrechung, ja. Aber mein Gott, ne? Also wenn das so bleibt, ne? Also ich meine, die Tennisbälle, wenn die jetzt einfach drin bleiben, wenn die jetzt auf dem Tennisplatz bleiben und wir halt einfach nur geile Pyro-Shows in beiden Blöcken sehen, muss ich sagen, das ist eines Nord-Derbys oder beziehungsweise eines Niedersachsen-Derbys dann doch sehr würdig.
Du hast recht, also es war ja auch ganz bewusst, vielleicht ja auch ein Stück weit ein Entgegenkommen vom Verein, des Klugmachs, zu sagen, ey Leute, große Choreo, voll cool, wir unterstützen euch. Also weiß ich nicht, ob das passiert ist, keine Ahnung, kann mir gut vorstellen, dass es nicht passiert ist. Aber dass die Ultras halt gesagt haben, gut, erste vorm Anpfiff gibt es eine dicke Choreo und dann gibt es halt Babule zur zweiten Halbzeit, das ist passiert. Die Braunschweiger haben da konsequent von Anfang an mitgemacht, hatten auch, und das muss man auch dazu geben, auch eine gute Choreo, eine Auswärtschoreo gemacht, die auch sehr cool aussah. Also von dem, was die Fans dort dagelassen haben im Stadion, mehr als 120%. Und wie gesagt, die Choreo in der Zusammenfassung nochmal sehr viel besser zu sehen von Westen aus bei uns. Leider nicht so ideal zu sehen, ist aber auch nicht dramatisch. Kann man sich dann alles später im Fernsehen auch auf Standbild nochmal länger angucken.
Genau.
Genau, also großartige Stimmung. Machen wir einen Haken dran, was das angeht.
Ja, einen großen Haken. War geil.
Das war definitiv sehr worth. Was weniger worth war, war dem Spiel tatsächlich zuzuschauen. Wir haben uns nach der Partie, glaube ich, gefragt, ob es in der zweiten Hälfte überhaupt einen Torschuss von Hannover gab aufs Tor.
Also ich bin einfach mal so frech und behaupte, Braunschweig hätte ohne Keeper spielen können.
Ja.
Ne, ich meine, selbst Kolja Udenne hat ja dann irgendwie kurz vor Schluss, als er da aus 8 Metern das Ding natürlich in den Winkel schweißen wollte, es natürlich nicht geschafft hat. War, glaube ich, so die einzige Situation, die gefährlich war, aber hat ja das Tor auch nicht getroffen, ne?
Nee,
eben. Und von daher hätte Braunschweig sicherlich ohne Keeper spielen können. Und ich muss auch dazu sagen, also wir haben ja 37 € bezahlt die Karte, ne? Ich meine,
klar, auch Champions League Niveau.
Ist ein Derby, aber wenn man halt das rein sportlich sieht, ne, dann spielt Braunschweig gegen den Abstieg aus der zweiten Liga.
Ja.
Wir spielen um den Aufstieg in die erste Liga. Ich weiß nicht, ob du da 37 € für so ein Spiel nehmen musst, ne? Also weiß ich nicht so. Und dann kriegst du halt sportlich eigentlich Drittliga-Fußball geboten.
Und du hast es gerade gesagt, also schauen wir sich mal die Statistiken an. Sind es insgesamt 7 Schüsse von Hannover 96 und 4 Torschüsse. Braunschweig schießt jetzt nicht häufiger. Die schießen 2-mal häufiger, aber dafür auch 2-mal weniger aufs Tor.
Ja.
Wo ich frage mich sowieso, was in den Statistiken einen Torschuss von einem Schuss unterscheidet.
Der Torschuss würde reingehen, wenn er nicht gehalten würde, oder? Schüsse aufs
Dann
Tor.
Dann hat 96 tatsächlich 4-mal auf ein Tor geschossen und der von Udene müsste einer der 3 sein, weil der ist sehr weit weg davon gewesen, irgendwo aufs Tor zu gehen.
Genau.
Also in Summe ein ultra ausgeglichenes Spiel, Passgenauigkeit bei beiden Teams, ziemlich grottig, mit knapp über 70%. Und natürlich total faulreiches Spiel, jeweils 3 gelbe Karten über 26 geahndete Fouls.
Wobei man muss sagen, es war nicht unfair, ne? Es gab zweimal so Rudelbildungssituationen, aber es war jetzt nicht übermäßig hart und irgendwie ruppig oder so.
Nee.
Sondern
das nicht. Die Frage war eher so, ahndet der Schiedsrichter die richtigen Fouls in der richtigen Härte? Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass der Schiedsrichter am Anfang zu viele lapidare Fouls schon gibt und damit die Linie, also seine Linie sehr, sehr hart fährt in einem Derby, was keine harte Linie verdient, weil es am Ende des Tages natürlich emotional ist. Vielleicht wollte er von Anfang an klarstellen, dass man aufpassen muss. Gab die ein oder andere Aktion, die dumm war. Beispielsweise das Gerangel, ich glaube, es waren Aseko und ein Braunschweiger, wo das eine Mal diese Rudelbildung gab.
Ja, an der Eckfahne, ja, genau.
Das ist unnötig, dahin zu gehen, aber am Ende fliegt keiner vom Platz, deswegen wird frühzeitig runtergenommen, ob das Flick ist bei den Braunschweigern oder ob das Leopold ist, der dann auch vom Platz gezogen wird, nachdem er sich die Gelbe oder mit Gelb belastet eben vom Platz gezogen wird. ausgetauscht wird. Also Fairness halber war das okay. Sportlich, ich wiederhole mich, also die Schüsse waren schwach und 96 spielt die ersten 10 Minuten mit dem Schuss von Pichler und dem Kopfball von Nawrocki, der dann ja auch zum Tor wird, zu einem glücklichen Tor, gut nachgefasst.
Ja.
Kann man darüber diskutieren, ob der Einwurf, der davor passiert, einer ist, der richtig ausgeführt ist oder nicht.
Ja.
Es wurde abgepfiffen auch in dem Spiel, ein falscher Einwurf.
Ja, stimmt.
Aber auch da wieder komplett falsch geahndet. Also der Einwurf nochmal wiederholt, anstatt dem Gegenspieler den Ball zu geben bei falschem Einwurf.
Ja.
Anyway, also auch da wieder die Diskussion, darf er, ist das, zählt das oder nicht? Am Ende zählt's. Und 96 geht 1-0 in Führung, aber man hatte nie den Eindruck, dass das ungefährdet ist. Es war immer durchgehend der Verdacht, jetzt steht es hier gleich 1-1.
Ja, also gerade auch in der zweiten Halbzeit, ne, und ich fange nochmal von vorne an. Die ersten 10 Minuten, da sage ich ganz klar, das ist Aufstiegsfußball.
Ja.
Ne, was ich irgendwie sechs Ecken in den ersten 10 Minuten, ne, dann fällt natürlich auch, dann ist der Druck natürlich so groß, dass dann folgerichtig dann das Tor fällt, ne? Klar, auch ein bisschen glücklich, ne? Nawrocki bleibt vorne,
die
dann
sprechen
Flanke,
sich falsch ab, ne?
Steht genau richtig, ne? Ist dann halt am 5-Meter-Raum völlig unbeaufsichtigt, ne?
Ja, ja.
Also alles gut so. Und dann führst du 1-0 und dann verlierst du völlig den Faden. Weißt du, dann ist das ein fahriges Spiel, so beide irgendwie gleich schlecht. Dann gehst du in die Pause und dann kommt 96 aus der Kabine wie ein, ja, wie eigentlich als würden die aus der zweiten Liga absteigen. Also wirklich absolute Katastrophe.
Die Underdogs sind, ne, in dem Spiel und nicht das Spiel machen müssten.
Völlig fahrig, auch Ballverluste, völlig im Mittelfeld keine Ballstaffetten,
Pass. Aber du sagst, ich grätsch da rein, du sagst es, Ballverluste, aber nicht aufgrund des Drucks des Gegners, weil die Braunschweiger dann auch ihre Chance sehen, wittern.
Ja klar,
und
die merken, dass das geht.
Laufstarkes Spiel
natürlich.
Machen, immer gegenrennen, immer da sind, doppeln auch so Spieler.
Ja.
Aber auch einfach aufgrund vom individuellen Unvermögen. Wenn ich dann sehe, Bundu kommt in der zweiten Halbzeit eingewechselt und wie der die Bälle verstolpert auf der rechten Seite. Also macht den Übersteiger, dribbelt sich eigentlich nur selbst aus, verliert den Ball zweimal, das eine Mal kriegt er ihn noch, hat nochmal wieder Druck gegen den Gegner. Und beim zweiten Mal verliert er den wieder und dann ist der Ball weg. Also das war auch individuell sehr, sehr schwach.
Naja, auch genau das Gleiche auf der anderen Seite, Kolja Udenne, der eine bessere Figur gemacht hat als Bundu. Aber ich meine, die kommen ja mit der Prämisse rein, über die Seiten Druck zu machen, Ball halten, nochmal gefährlich zu sein und am Ende mit dem 2-0 den Sack zuzumachen.
Ja.
Ne, so, Udenne hat natürlich dann das 2-0 auf dem Fuß, aber auch extremst unglücklich und Bundu, muss ich sagen, einfach auch richtig schlecht.
Ja, genau, einfach auch,
ne, so. Und dann ist es natürlich so, erstmal bolzen wir den Ball hinten nur nach vorne, so, und dann verlieren ihn Udenne und Bundu halt auch gleich wieder, ne? So, und dann, ja, und Braunschweig denkt sich so, ja gut, ist ein Derby, wir liegen 1-0 hinten, also lass ackern, ne, lass rennen.
Genau.
So, und auf einmal merken die, Moment mal, wenn wir hier auf der Seite doppeln,
dann haben wir eine Chance.
Und wenn wir die unter Druck setzen, gleich direkt vorne drauf gehen, dann haben wir hier tatsächlich eine Chance.
Genau.
Ne? Und wir sind nicht in der Lage, mal 3-4 Pässe durchs Mittelfeld geordnet zu spielen. Also die Verteidiger haben ja hinten gleich in einer Dreier- bzw. Fünferkette viermal den Ball hin und her geschaukelt, bis dann die Braunschweiger vorne waren, gepresst haben. So, und dann gab's langer Hafer nach
so war's,
vorne.
Genau.
So, müssen natürlich so, ich sag mal, in Anführungszeichen Edeltechniker wie Bundu und Udenne dann schön in die ganzen Kopfballduelle. Ne? Ich meine, wir wissen ja, Flügelspieler und Kopfballduelle. Und dann frage ich mich natürlich auch bei Christian Titz, also was war die Spielidee?
Genau. Mit welcher Idee gehst du in so ein Spiel und welche Strategie hast du dahinter? Es lässt sich halt überhaupt gar keine erkennen. Und du merkst auch den Spielern an, wie eindimensional dann gedacht wird, ne? Merkst du ganz häufig auch, das fängt schon bei Null an, beim Torwart vorne, geht häufig über linke Seite, die rechte Seite stand so häufig frei, der Maurice Neubauer mit der 33 hat sich die Beine in den Bauch gestanden auf der rechten Seite und gewartet. hat da eben auch gar nicht so die Bälle bekommen, um da überhaupt was draus zu machen. Und immer wenn es über die rechte Seite ging, war es tatsächlich auch mal eine Chance.
Mhm.
Insgesamt, wie gesagt, wir hatten es gerade gesagt, die Laufleistung auch da ziemlich ähnlich, was mich wundert. Braunschweig in Summe mit 2 Kilometern mehr gelaufenen Strecke ist in Ordnung, ist aber jetzt nicht überragend viel mehr, dass man sagen müsste, oh, die haben sich tatsächlich mehr reingeworfen. Zweikämpfe, tatsächlich witzigerweise exakt die gleiche Zahl. Mhm. 125 Dinger, davon 51 und 49, eben also für 96 gewonnen. Luftzweikämpfe, exakt genau das gleiche Ding. Also es ist auf dem Papier ein ziemlich ausgeglichenes Spiel.
Ne, es war ja auch ausgeglichen.
Ja, aber mit der Prämisse, der eine kann nicht und der andere will nicht. Und 96 hätte gekonnt.
Ja.
96 bringt Kellmann in der 80. Minute, der hat noch 25 Minuten zu spielen dann. Weil die Nachspielzeit eben 14 Minuten beträgt.
Ja, ja.
Hat 25 Minuten zu spielen, Kellmann in den 25 Minuten aber seltenst gefährlich, weil auch nicht die präzisen Bälle kommen. Und du sagst es, das Mittelfeld komplett abgemeldet. Also
ja, und ich frage mich dann auch so, du hast einen Benjamin Kellmann, der ja jetzt nicht unbedingt so ein Kopfball- und Flankenmonster ist, nee. Ne? Sondern eigentlich eher Ball am Fuß.
Ja.
So. Und dann spielst du Kick and Rush.
Mhm.
Ne, also,
den Steckpass kriegst du nicht,
wenn du so einen, kommt, genau, wenn du so einen Spieler hast, den musst du, ich sag mal, frei kombinieren.
Ja.
Ja. Und da verstehe ich auch die Idee von Titz nicht. Also ich meine, wir wollen aufsteigen. So, und dann kommt Braunschweig und die spielen gegen den Abstieg aus der zweiten Liga. Und du bist sportlich, ne, Derby mal ausgeklammert,
ja.
Also du bist sportlich da nicht in der Lage, mit einem Spielsystem oder einer Spielanlage die auszuspielen.
Hm.
Ne? Ich meine, die ersten 10 Minuten hat es ja wunderbar geklappt. Ne? 6 Ecken, alles klar.
Genau.
So, und dann, aus welchem Grund auch immer, bist du nicht in der Lage, dann das zweite oder dritte nachzulegen. Und wenn wir mit einem 3-0 in die Pause gehen, dann ist das Ding erledigt.
Ja, ja, klar. Ne? Und selbst wenn du mit dem zweiten Tor dich noch versiehst, ja. Wie gesagt, 96 hat nicht erst in der 96. Minute die Chance mit Udene,
ja.
Sondern kann diese Chancen ja auch im Vorfeld schon kreieren. Wie gesagt, du sprichst es an, die ewig vielen Ecken.
Ja.
Auch da gab es die ein oder andere gute
Möglichkeit. Die auch gefährlich waren. Also die ersten
definitiv.
3-4 Ecken, da war ja richtig, richtig Alarm im Strafraum.
Genau, richtig. Die haben ja tatsächlich auch Chancen und das sind ja auch Spieler dabei. Nawrocki hat mal wieder gezeigt, die dann auch den Kopf hinhalten können. Summa summarum,
ja.
Um sportlich da das Ding mal einzuklammern, war es tatsächlich eher eines der schlechteren Spiele. Das Ergebnis stimmte, auch aufgrund der Tatsache, dass Braunschweig halt gerade in dieser Anfangsphase so unter Druck geraten ist.
Mhm.
Nach hinten raus kann man es echt glücklich sein, dass Sidi Sané nicht noch das Tor schießt, der übrigens Bruder von Leroy Sané ist, habe ich gelernt. Also auch nicht Leute, die gar keine Ahnung vom Fußball haben, bei Braunschweig dabei. Aber, und das ist eben auch das Ding, das haben wir uns häufiger im Stadion gesagt, gut, dass die Braunschweiger noch schlechter sind. Und das war in weiten Teilen leider halt auch so, wenn man den Ball dann bis in den Strafraum bringt und ihn da dann nicht unterbringt, ist schon, da musstest du manchmal schon hart schmunzeln, wie verzweifelt man
da
im
Strafraum. Ja, ein Glück, dass die noch schlechter sind.
Ja, exakt.
Ja, genau. Also mein Fazit, und dann können wir das Ding auch zumachen, ist, wäre das nicht das Derby gewesen, also wäre es irgendein Heimspiel gewesen gegen irgendeinen Gegner und es wäre sportlich so, wie es gelaufen ist, dann hätte 96 das Spiel verloren.
Das glaube ich auch.
Ne? Also nur dieser Derby-Charakter und die Derby-Atmosphäre, glaube ich schon, dass die Mannschaft zum Sieg getragen hat, ne? Da bin ich überzeugt von. Ne? Aber wenn du das nicht hast, wenn das einfach nur irgendein Spiel ist, ne? Was ich jetzt gegen Lautern oder Düsseldorf oder so, dann hätten wir, glaube ich, auf jeden Fall nicht gewonnen und dann, glaube ich, wäre auch die Stimmung viel nervöser und aufgeregter gewesen. Ne, und da frage ich mich natürlich, schaffen wir es jetzt auch gegen die Elversbergs und Darmstadts und Paderborns, die jetzt in den nächsten Wochen vor der Brust sind. Ich will nicht sagen Turnaround, das nicht, aber da muss auf jeden Fall nochmal 1-2 Gänge hochgeschaltet
spielerisch,
werden.
Spielerisch, ja.
Ne, weil sonst können wir uns das abschminken.
Spielerisch muss der Turnaround her. Philipp, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das gegen Elversberg aussieht, wenn das Stadion dann nicht voll ist, wenn es dann keine große Choreo gibt, kein Flutlichtspiel und es regnet vielleicht sogar noch leicht.
Aha.
Das könnte nasty werden. Lass uns hoffen,
dass die Sonne scheint, 20 Grad sind und Stadion voll ist.
Ja, und ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn es regnet.
Ja. So, kommen wir von dem Bruder von Sané.
So ist es.
Du hattest den Namen gerade.
Von Sidi zum Leroy.
Sidi zu Leroy. Also Fußball liegt der Familie im Blut. Was für ein geiler Übergang. Da muss ich mich einfach mal selber loben.
Ja, ist schon beneißen, kann man das
wie,
schon mal.
Wie spontan
aber
ich den gerade.
Fliegen wir jetzt in die Türkei, Philipp?
Nee, wir bleiben in
Bosporus?
Deutschland.
Nein.
Nee, ja. Wir bleiben natürlich in Deutschland. Und Länderspielwoche steht
ja
an.
Ja.
Also
endlich mal wieder Länderspielwoche.
Ja, genau. Also
das ist das, wo wir alle drauf warten.
Der Vereinsfußball in Europa steht still kommendes Wochenende.
Mhm.
Und rund um das Wochenende finden die Länderspiele statt. Ich will euch natürlich der Vollständigkeit halber einmal sagen, Deutschland spielt am Freitag, den 27. in der Schweiz gegen die Schweiz und dann am Montag, den 30. zu Hause in Deutschland gegen Ghana.
Ja.
Es sind zwei Freundschaftsspiele. Es geht um nichts Geringeres als die sportliche Vorbereitung des Weltmeisterturniers.
Ja.
Später im Mai und im Juni wird es dann auch nochmal Testspiele geben, aber wir, Kai, wollen heute erstmal über die beiden Testspiele sprechen, beziehungsweise eigentlich eher über das Personal. Weil wir haben, glaube ich, vor einigen Wochen schon mal drüber gesprochen, ne, so eine Way-Too-Early-Prediction,
ja,
welche Spieler es denn schaffen zur WM nach Amerika, Kanada und Mexiko. Und auch dieses Mal gibt es ein oder zwei Überraschungen, über die wir vielleicht mal sprechen sollten, die den Sprung geschafft haben in den Kader und die sich Nagelsmann, der Bundestrainer, mal angucken möchte, ob die nicht was sind fürs große Turnier.
Ich bin genauso gespannt darauf wie du, zu sehen, wie tatsächlich und ob diese Spieler eingesetzt werden, die jetzt neu dazustoßen.
Mhm.
Wollen wir mal ganz vorne anfangen in so einer, in so einem Team, also beim Sturm?
Andersrum, ja,
wir
gerne.
Wir fangen mal andersrum,
ja, gerne.
Dachte ich. Interessante Kombi, wenn man so drauf guckt. Es ist lediglich vom VfB Stuttgart sind zwei dabei.
Mhm.
Es ist nur ein Bayer dabei. Ja. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass der andere Bayer möglicherweise letzte Saison in die Türkei gewechselt ist.
Ja, genau.
Und da sind wir bei unserem Freund Leroy Sané, der es in den Kader geschafft hat.
Auch ich glaube, auch seit längerem mal wieder, ne?
Ja, keine Selbstverständlichkeit. Nagelsmann hatte ja auch sehr deutlich gesagt, wer mitkommen will, braucht Spielzeit.
Ja.
Und ist auch nicht qua ja, Bekanntheitsstatus
mhm.
oder qua vergangener Leistung gesetzt.
Ja.
Das, was man ja unter Löw ganz häufig kritisiert hat,
ja,
zu sagen,
die Podolski-Personalie beispielsweise.
Genau,
nimmst
die Leute mit, die immer da sowieso dabei waren. Ändert sich unter Nagelsmann strukturiert. Flick war ja auch so ein Ding, wo dann immer mal wieder Lieblinge mitgenommen wurden. Aber hier ganz klar, Leroy Sané hat doch den Sprung noch in den Kader geschafft. Könnte man jetzt auch diskutieren, zu Recht oder nicht.
Ja.
Bei Galatasaray im letzten Spiel in der Watsche gegen Liverpool nicht gespielt, glaube ich.
Nee, ich habe aber ein Interview neulich gelesen von Nagelsmann, der
mhm.
ganz deutlich gesagt hat, er hat schon gute Kontakte in die Türkei und er weiß ganz genau, wie Leroy Sané im Training so ist und wie er sich da verhält bei,
mhm.
bei Gala. Und wie, ich habe es ja auch schon mal gesagt, also wenn Leroy Sané einen Sahnetag hat,
mhm.
ne, pun intended, dann kann er Weltklasse sein.
Ja.
So, aber wenn Leroy Sané keinen Sahnetag hat, dann
ja.
ist er auch nicht derjenige, der ein enges Spiel entscheiden kann.
Vor allen Dingen
so,
ist er
ne?
dann auch häufig Ballast für die restliche Mannschaft, weil er eben nicht der Spieler ist, der auch in der Verteidigung noch hinten reinrennt und noch arbeitet.
Genau. Deswegen
ja.
bin ich mal gespannt, wie das so ist. Auch natürlich jetzt raus aus diesem Deutschland-Zirkus, ne?
ja.
Bundesliga-Zirkus in einem
Voll.
Anderen Land. Und so bin ich echt mal gespannt. Vielleicht hat er auch charakterlich nochmal einen kleinen Sprung gemacht.
Das können wir,
bin
da können wir gespannt sein.
Ja.
Einer, der auf jeden Fall back ist.
Ja.
Wie wir so schön gesagt haben, wir hatten gedacht, er sei cooked. Wo wir bei Sahne sind,
ja.
Ist Serge Gnabry
ja.
Jemand, der den Honigtopf anrührt
ja.
des Öfteren.
Ja.
Ist back. Also ich bin ultra glücklich darüber, dass der Kollege tatsächlich wieder einen Fuß an den Boden bekommen hat
ja.
und wieder seinen Grip gefunden hat zu den Vertragsverhandlungen mit den Bayern. Auch nicht so schlecht, wenn man dann, bevor man den Vertrag verlängert haben will, auch noch ein bisschen Leistung bringt.
Ja.
Ist wieder dabei, für mich jetzt aber keine Überraschung. Überraschend, und das sage ich ehrlich, ist auch ein Nick Woltemade nicht mehr. dass er dabei ist, bei dem Marktwert und den Leistungen.
Ja.
Auch bei Newcastle allerdings in den letzten Spielen, da war es Elanga, der auf der Champions League getroffen hat und nicht Nick Woltemade.
Also Woltemade.
Weil auch nicht dabei, glaube ich, im Kader, ne? Der
Startaufstellung. Doch. Also, nee, Startaufstellung nicht, aber immer Banco. Mhm. Hat jetzt gegen im Tynan Ware Derby am Wochenende gegen Sunderland ein Tor vorbereitet.
Mhm.
Hat auch nicht geholfen, haben trotzdem verloren gegen ihren ärgsten Rivalen.
Ja.
Aber ist ja seit Monaten am Struggeln im Norden Englands bei den Magpies. Überrascht mich aber trotzdem nicht, weil er ist natürlich bietet natürlich aufgrund seiner Größe natürlich ein Stürmerprofil, was du natürlich brauchen kannst, wenn du auf Flanken spielst. Ne?
Ist auch im Zweifel der Stürmer, der dir eben fehlt vorne ganz konkret, weil wir reden über den Angriff, reden wir über Mittelstürmer, wird diese Liste schon sehr eng. Dennis Undav wäre so einer.
Der natürlich extrem heiße Form gerade hat in der Bundesliga.
Ja,
ne?
Genau, richtig. Aber auch da fängt es halt an. Ein Gnabry, ein Sané und ein Leveling sind keine Stoßstürmer, sind keine Mittelstürmer.
Nein, das ist...
Genauso
das
wenig wie ein Kevin Schade.
Korrekt.
Der auch Flügel spielt. Und jetzt die letzte Personal, über die ich mich sehr freue, die aber auch eher unerwartet war für mich, dass sie dabei ist, weil sie lange verletzt war, Kai Havertz, der die Leverkusener quasi das Ding besiegelt im Hinspiel mit dem 1:1 gegen seinen ehemaligen Verein trifft.
Ja.
Hoffen wir, dass er das auch gegen die Schweiz oder gegen Ghana tun kann.
Mhm.
Ist interessant, dass er jetzt wieder dabei ist.
Ist für mich auch eher überraschend. Ne? Ich meine, klar, aufgrund meiner Arsenal-Verbundenheit habe ich ihn natürlich schon im Auge. Ist aber schon erst seit so 2 Wochen so richtig wieder zurück von der Verletzung.
Yep.
Und kriegt auch ordentlich Minuten von Arteta. Ja, stimmt. Ne? Aber halt, dass dann Nagelsmann sich denkt, okay, 2 Wochen fit, ein paar Minuten reicht mir schon für Nationalmannschaft.
Ja, ja.
Zeigt natürlich auch, dass er große Stücke auf Havertz hält.
Und ihn auch braucht, ne? Das ist die andere Seite, weil wer läuft da noch als Stürmer oder als direkter Stürmer rum, nicht als Außen?
Genau. Und von daher glaube ich schon, dass Havertz da auch in Zukunft eine große Rolle für den DFB spielt.
Das
kann ja auch auf der 10 spielen, ne? Und da komme ich gleich zu dem, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Das ist nämlich Lennart Kahl.
Mhm.
Ne, weil wenn wir sagen, okay, Havertz spielt vielleicht auf der 10 und Woltemade dann eben vorne drin als Stoßstürmer, dann ist das natürlich was auch für Lennart Kahl, der ja auch auf der 10 spielen kann, ne, und dann so ein Havertz, so ein großer, ich sag mal, großer Filigran-Techniker und dann eben Havertz als Quatsch und dann Kahl als so kleiner Dribbeltechniker.
Ja, ja.
Ich glaube, dass
komplett
gegenseitige Spielerprofile, wo du den Gegner dann auch nochmal richtig durcheinander wirbeln kannst, eben wenn du erst den einen und dann den anderen bringst. Also auf Lennart Kahl bin ich super gespannt.
Ja.
Wie er natürlich auch völlig ohne Druck, ne? Es ist ein Freundschaftsspiel. Also das heißt, er kann einfach zocken so und da freue ich mich richtig drauf.
Guckt man sich das Mittelfeld an, gibt es das ein oder andere Fragezeichen. Und auch vor allen Dingen, finde ich spannend, zeigt das, dass nicht jeder, und da sind wir wieder qua Namen oder Status gesetzt ist.
Ja.
Du hast schon angespielt auf Lennart Kahl. Mega cool, dass er es reinschafft.
Ja.
Zu Lasten eines anderen Bayern.
Mhm.
Jamal Musiala ist nicht dabei in dem Aufgebot. So kurz vor der WM, auch lange verletzt gewesen, ist klar.
Genau.
Aber, und da siehst du auch, da wo Jamal Musiala fehlte und man dachte, naja, ich erinnere mich sehr gut an das Spiel bei der Club-WC, wo er sich tatsächlich die Verletzung zuzieht, spielt danach Lennart Kahl auf der Position und erreicht seinen Marktwert, seine Bekanntheit und so weiter.
Ja.
Heißt, der ersetzt jetzt Musiala in der Nationalmannschaft.
Ja.
1:1
Ja.
Dazu, und das finde ich, ist immer eine sehr wichtige Sache, viele Spieler eines Vereins aus einem Mittelfeld bzw. in einer Mannschaft zu haben, hilft. Helfen tut das vor allen Dingen Pavlovic. Pavlovic, wo der Bundestrainer auch noch gesagt hatte, er braucht die Minuten, sonst ist er nicht dabei, aber auch große Stücke auf ihn hält. Auf Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich als Kapitän ist gesetzt, ist klar.
Ja, ist logisch, ja.
Unfassbar wichtig für dieses Team. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der das auch als Kapitän bei der WM machen wird. Und einer, womit man hätte sagen können, naja, gut, ob man den mitnehmen muss, so ein Podolski, Leon Goretzka.
Ja, finde ich aber geil, weil Leon Goretzka ist für mich so ein Arbeiterspieler.
Exakt, ja.
Ne? Also der so zwischen 6 und 10, ne? so dazwischen, also auf der 8 die ganze Zeit überall präsent ist, ist auch ein bulliger Spieler, groß, physisch, ja. Auch immer eine Gefahr für eine Ecke und hat jetzt in der Saison bei den Bayern echt sein Comeback gegeben. Ne? Also in den USA, in den Ligen gibt es immer Comeback Play of the Year.
Yeah.
So, und das ist für mich definitiv in der Bundesliga oder vielleicht auch in der Nationalmannschaft Leon Goretzka, den ich auch, wenn er seine Form so hält, auf jeden Fall mitnehmen würde zur WM, weil auf den kannst du dich immer verlassen. Ne, ist nicht spektakulär und ist so ein Typ, so wenn er dir nicht auffällt, dann hat er alles richtig gemacht. Finde ich super, dass Goretzka wieder dabei ist. Und wo wir schon auf der Doppel-6 unterwegs sind, finde ich interessant, dass auch die Nationalmannschaft noch internationaler wird. Ja. Also noch mehr auf das Spieler stimmt. setzt, die nicht in Deutschland sind. Ne, mit Kevin Schade, da freue ich mich. Also ich gucke gerne Brentford spielen. Kevin Schade ist da gut am Rasieren. Und jetzt sind wir bei Anton Stach. Ich weiß nicht, ich glaube, ist das die erste Nominierung für Stach jetzt im DFB-Kader? Also spielt bei Leeds United, die sind aufgestiegen jetzt in die Premier League, ist da Stammspieler, spielt so auf der tiefen 6, also die spielen mit Dreierkette und er spielt so vor der Dreierkette bei Leeds. Absoluter Leistungsträger, Vorlagen, zieht da die Fäden in der Premier League für Leeds United. Finde ich geil, weil das Premier League-Spieler sind meistens immer physisch und schnell und körperlich.
Ja.
Deswegen glaube ich, kann das eine gute Addition sein im Mittelfeld. Bleibt natürlich abzuwarten, weil, wie du ja sagst, Pavlovic rangiert da auch, ist jetzt auch nominiert, ne? Aber mit Sicherheit musst du dann eben gucken für die WM, dass du nicht halt dreimal den gleichen Spielertypen mitnimmst, ne?
Ja, genau, dass du nicht den mitnimmst. Stach tatsächlich schon 2 Länderspiele auf dem Buckel, also nicht ganz neu, ja. Aber auch nur so in einer Länderspielpause quasi dabei gewesen. Und der weiß auch, wie man mit Deutschland Titel gewinnt. Ist U21 Europameister geworden. Daneben, dass er die Regionalliga Nord mal gewonnen hat. Das ist ja fast der größte Titel, den er so einfahren konnte. Aber schön, dass auch der das schafft. Ein Spieler, der dabei ist, obwohl er beim BVB eigentlich abgeschrieben ist, ist Pascal Groß.
Ja, spielt nur sporadisch bei
ja, weiß
nee, auch. Ja, nee, weißt du warum? Der ist so im Winter gewechselt wieder zu Brighton.
Jo.
Deswegen haben wir den in der Bundesliga nicht auf dem Schirm. Der spielt bei Brighton jetzt wieder Stamm.
Stimmt, ja. Ja, genau. Spielt da wieder Stamm, ist hier noch
deswegen,
als Dortmunder gelistet. Ja. Haben sie ihn dahin geliehen?
Boah, das kann natürlich sein, dass sie den verliehen haben nach Brighton. Auf jeden Fall im Winter nach Brighton gewechselt, weil er ja, wie du ja richtig sagst, in Dortmund keine Zeiten mehr gekriegt hat, sondern nur sporadisch gespielt hat.
Nee, verkauft für 2 Mille, ja.
Bringt wieder Leistung beim FC Brighton an der Südküste Englands. Bin ich natürlich auch gespannt. Also ja, ist ein guter Kicker, aber wie gesagt, auf der Doppel-6 musst du halt für die WM gucken. Ne? Ich meine, jetzt hast du dann wir haben gerade über Stach gesprochen, dann Groß, dann Pavlovic, dann Goretzka, dann hast du hier Stuttgart, hilf mir mal schnell.
Stiller?
Stiller, ne, der auch, auch irgendwie noch in Contention ist,
genau.
Irgendwie noch reinzurutschen, vielleicht mit einer Formkurve nach oben in den letzten Spielen der Bundesliga. Also ich finde es aber geil, dass wir im zentralen Mittelfeld wieder so schön dicke besetzt sind, weil am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass das die Schaltzentrale ist und wir haben ja gesehen mit Toni Kroos, dass du halt im Zentrum vor der Abwehr halt einfach stabil stehen musst und von da aus eben das Spiel lenken musst und von daher sind wir da super wieder aufgestellt.
Du hast es gerade gesagt, auch ein bisschen international, das ist mit Florian Wirtz natürlich jetzt auch der Fall, der bei Liverpool spielt.
Absolut.
Auch da des häufigeren Vorlagengeber ist. Braucht man, glaube ich, nicht viele Worte zu verlieren. Ist definitiv einer, auf dem viel Hoffnung auch lastet, weil nicht mehr der Jüngste. Nicht im Sinne von alt, aber im Sinne von, es hat keinen Welpenschutz mehr und keinen Newcomer-Bonus mehr.
Bei dem Beamten muss würde man liefern. Sagen, hat jetzt die nächste Erfahrungsstufe erreicht.
Sozusagen. Ja, genau. Der kriegt bestimmt jetzt noch eine Auflage dazu, ja. Eine Erfahrungsstufe 2.
Genau.
Und jetzt kann er tatsächlich auch mal so Spiele drehen und entscheiden. Ja. Also der rangiert jetzt auch mit seinen 110 Millionen Euro Marktwert natürlich unter den maximalen Shootingstars dieser WM. Ein Shootingstar ist definitiv nicht mehr Felix Metscher.
Ja.
Auch dabei, große Frage für mich, ich muss ehrlich sagen, verfolge ich nicht, kann ich echt wenig zu sagen zu seinen Leistungen.
Ja, ist Stammspieler bei Dortmund, also ja, ja ist ja ne, dann logischerweise guter Bundesligaspieler, aber ist für mich auch dann eher ein Streichkandidat, wenn es dann um den WM-Kader geht.
Genau.
Weil ja, der ist hier offensiv gelistet beim DFB. So, und wenn ich mir jetzt dann offensiv angucke, ist mit Sicherheit ein Würz auf der 10 besser als Metscher. Dann Musiala. Ist mit sicherlich Musiala besser auf der 10 als ein Metscher. So, und wenn du dann überlegst, nimmst du Lennart Kahl oder Metscher mit, so, dann nimmst du natürlich Lennart Kahl mit, weil der natürlich noch dieses kleine gewisse Extra halt oder diesen Wow-Faktor mitbringt. Ja, und
vor allen Dingen auch ein junger Spieler ist, der dann natürlich bei einer Weltmeisterschaft auch nochmal richtig aufblühen kann. Ich erinnere an Thomas Müller 2010, Boah. 14?
10.
10?
Südafrika, ja, 2010, ja.
Zusammen mit Manuel Neuer, der damals im Kasten stand. Also auch junge Spieler, die tatsächlich noch was beweisen wollen und für die WM wahrscheinlich das Größte ist, was sie je in diesem Leben erleben werden.
Genau.
So. Genau, also das mal so durchs Mittelfeld durchgepflügt. Wie gesagt, Netscher sehe ich auch als zweit abgeschlagen.
Ja.
Nicht unter anderem darum hat vielleicht auch Transfermarkt.de in ihrer Auflistung Lukas Netscher genannt und nicht Felix Netscher. Es ist aber natürlich Felix. Also Felix spielt beim BVB.
Ja, genau. Lukas ist der Stürmer, der Stürmerbruder, der woanders spielt, genau.
Philipp, lass uns mal in die Reihen, die geschlossenen Reihen idealerweise, die dahinter liegen, gucken.
Ja.
Und hat dich etwas überrascht an den aufgelisteten?
Ehrlich gesagt, nein.
Nicht?
Nein. Ich finde es stabil, dass Malik Chor dabei ist.
Ja.
Stammspieler beim FC Newcastle, also
ja.
Teamkamerad von
Voldemade,
von Slick Nick. ist da solider Premier League-Verteidiger und mein Petitum ist ja, wer in der Premier League Stammspieler ist, der kann in Deutschland auch Nationalmannschaft spielen.
Naja, klar.
Das ist für mich ist das ganz simpel. Ansonsten, ja, ich gucke hier so auf die Liste und denke mir so, ja gut, Antonio Rüdiger, ne, so sicherlich vielleicht der Opa dann in der Aufstellung.
Fürs Team mitgenommen oder fürs Sportliche?
Ich glaube im Moment für Sportliche.
Ja, crazy, ja.
Weil er spielt ja bei Real, spielt er jetzt auch wieder Stamm, weil es da andauernd Verletzungsprobleme gibt hinten in der Viererkette bei den Königlichen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, außer Nico Schlotterbeck,
ja,
sehe ich da, ich will jetzt nicht sagen, dass Nico Schlotterbeck Weltklasse ist.
Du wolltest Weltklasse sagen, ja.
Aber Nico Schlotterbeck ist mit Sicherheit einer oder beziehungsweise der Innenverteidiger bei uns, der so, wo seine Formkurve in die Richtung zeigt.
Ja, ja.
So, ne?
Klar.
Und ich glaube auch, dass er bei der WM mit Sicherheit eine sehr tragende Rolle spielen wird in der Innenverteidigung. So, und dann sehe ich hier noch so Namen wie Waldemar Anton oder auch dann Jonathan Tah oder auch Malik Thion. Die sicherlich noch nicht da sind oder auch einfach auch nicht mehr dahin kommen.
Mhm.
So, und dann ist es natürlich für mich auch folgerichtig, dass du dann eben aufgrund der Erfahrung auf Rüdiger zurückgreifst. Ich meine, wenn wir mal überlegen, er hat, glaube ich, mit Chelsea die Champions League gewonnen.
Antonio Rüdiger, ja.
So, dann,
2020, 2021.
Dann ist er ablösefrei zu Real, hat da bestimmt 30 Mal die Champions League gewonnen.
Mindestens,
mit Real. Spielt ja damit mit der absoluten Elite zusammen und dann auch gegen die absolute Elite. Und aufgrund der Erfahrung würde ich Rüdiger tatsächlich einfach mitnehmen,
ja,
und ist ein geiler Typ. So,
das,
ne?
Ding ist
ein absoluter Mannschaftsspieler.
Bringt auch genau das mit, du hast es ja gesagt, ne? Also die großen Spiele kennt der. Der,
ja,
hat die gespielt.
Genau, also der hat auch kein Schiss vor Mbappé oder Messi oder so,
ja,
weil der das mit alles kennt.
Zockst, ja.
Der ist mit Sicherheit nicht besser als die und der lockt die nicht ab oder so, ne? Aber, ja, aber trotzdem bleibt er halt cool in solchen Spielen und deswegen glaube ich, wird er zur WM auch noch einen wertvollen Part leisten.
Ob der cool bleibt, das weiß ich bei Antonio Rüdiger tatsächlich
immer
nicht.
Sportlich.
Sportlich, genau.
Disziplinarisch müssen wir halt
Müssen wir damit rechnen, dass
müssen wir eine Kerze ein anzünden.
Mal, ja, ja, genau, beten. Joscha Wangoman, sag ich dir ehrlich, auch ein Stuttgarter, sagt mir überhaupt nichts. Ist vielleicht dann aber auch definitiv mir geschuldet. Keine neue Nominierung, war schon mal dabei.
Genau.
David Raum auf der linken Seite, glaube ich, ne?
Genau, David Raum ist, ich Linksverteidiger. Würde sagen, ist gesetzt auf
links. Ja, weil kein anderer Linksverteidiger.
Weil also, kein anderer Linksverteidiger auf dem Niveau in der Nationalmannschaft unterwegs. Das stellt sich von alleine auf. Und dann, ich glaube, Wanyoman ist glaube ich, Rechtsverteidiger oder rechte Schiene.
Ja, erklärt sich dann auch.
Ist dann auch selbsterklärend. Dann hast du Nathaniel Brown, der dann auch auf der Außenbahn defensiv unterwegs ist.
Der mir ein bisschen fehlt und der nicht dabei ist, ist Robin Knoche. Auch von Frankfurt. Wer mir auch ein Stück weit, was heißt fehlt? Aber also mich nicht wundert, Jonathan Tah dabei, gut, bei den Bayern eben auch zentraler Verteidiger dort.
Ja.
Ist schon okay. Ich bin mal gespannt, wie sicher die Abwehr steht, sage ich dir.
Ja, also das
könnte tatsächlich ein Weak Point sein für uns, wenn du Kimmich nicht auf der Links spielen lassen willst, sondern auf die Sechs packst.
Nee, also ich würde definitiv Kimmich rechts spielen lassen.
Oder rechts, rechts Verteidiger.
Genau, Raum links gesetzt. Ich hasse es ja, Spieler außerhalb ihrer natürlichen Position spielen zu lassen. Aber einfach aus Mangel einer sehr, sehr guten Alternative auf der rechten Defensivseite.
Den Felix Lahm quasi machen,
Ist es klar, dass für mich Kimmich Rechtsverteidiger spielt und du dann die Doppel-Sechs mit Goretzka und Pavlovic besetzt, also auch das Bayern-Duo.
Ja.
Also das ist für mich tatsächlich selbsterklärend. Und dann hast du natürlich in der Hinterhand Nathaniel Brown und dann eben von mir aus Joscha Wanyoman.
Ja, Spieler, die dann auch ein bisschen sich zeigen können.
Die dann halt jetzt, sozusagen die jeweiligen Plus-Einse auf der Position sind.
Plus-Einse, es gibt nur eine Eins in dieser Mannschaft, Philipp. Und die hat gerade enorme Probleme. Die Nummer 1 hat sich, glaube ich, auch wieder verletzt bei Girona. Ist das so? Also entweder verletzt oder irgendwas anderes Unglückliches. Also muss man leider ehrlich sagen, Marc-André Ter Stegen, meine Aussage wird nicht mit zur WM fahren.
Das tut mir fast schon leid für ihn,
weil
eigentlich der natürliche Nachfolger von Manuel Neuer, aber ich weiß nicht, irgendwie hat er sich in Barcelona irgendwie verscherzt nach seiner langen Zeitverletzung, ist dann irgendwie jetzt zu Girona ausgeliehen worden. Kommt da auch nicht zum Zug oder hat sich auch irgendwie, ich weiß es auch nicht und ich krieg's auch nicht mit, ich verfolge es auch nicht. Und das finde ich einfach wirklich schade, weil Marc-André Ter Stegen in Topform ist für mich Weltklasse.
Hm.
Jetzt können wir natürlich spekulieren nach dem ganzen Rauf und Runter, ob er die Weltklasse nochmal erreicht. Ne? Deswegen ist es vielleicht dann auch egal, also sportlich betrachtet für den DFB-Kader natürlich. Aber wir haben natürlich, und wenn ich jetzt ehrlich bin, im Tor im Moment keine Weltklasse.
Nee.
Im DFB-Kader.
Nein, das ist so schwierig, ne? Das Problem ist, du hast jetzt mit drei Namen, die hier stehen, ich gehe sie einmal durch, Herrn Nübel beim VfB Stuttgart, der der Nachfolger von Manuel Neuer werden sollte,
ist
nicht wird. Jonas Urbich, der aktuell die Nachfolge von Manuel Neuer machen soll, der meiner Meinung ist auch nicht wird, weil die Fußstapfen einfach so viel zu groß sind, dass der FC Bayern definitiv Geld investieren wird für einen größeren Torhüter, der sich vielleicht auch schon etabliert hat auf seiner Position und noch jung ist. Und Oliver Baumann, der schon hinter dem Zenit ist, immer noch enorme Flughöhe hat, also enorm gut ist. Ja. Aber, und du sagst es, Weltklasse eben auch nicht.
Ja.
Und
also, ne, Leute, versteht uns nicht falsch. Also Oliver Baumann ist ein sehr, sehr guter
starker Torhüter.
Bundesliga-Torwart. Ne, aber vorausgesetzt, wir haben einen guten Kader für die WM und dann treffen wir dann irgendwann auf die Frankreichs und Englands und Argentiniens dieser Welt. Dann musst du halt auch im Tor Weltklasse besetzt sein, weil dass du die 90 Minuten lang ruhig stellst mit der Innenverteidigung, wo wir ja auch sagen, dass wir da noch nicht Weltklasse erreicht haben, gibt es mit Sicherheit ein paar Bälle, die zu klären sind von der Linie. Und von daher ist das so ein bisschen bisschen schwierig.
Ja.
Ne, also ich würd gern nochmal das Thema Bernd Leno aufmachen. Das müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, aber ich würde Bernd Leno gerne nochmal im DFB-Dress sehen.
So, wie heißt der Freiburger Torhüter?
Artur Bolu.
Ja, danke.
Den würde ich gerne eigentlich auch mal im DFB-Dress sehen.
Ja.
Weil ganz ehrlich, also Nübel und Urbich sind für mich das gleiche Profil.
Ja,
ne? Exakt. Jung und jünger, noch nicht Weltklasse erreicht. Also können beide Weltklasse erreichen, ja, stimmt.
Mhm.
Können sie bestimmt noch. Aber sie haben beide das Gleiche. Also ich meine zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt einen Bernd Leno nimmst, der ist glaube ich, Vizekapitän bei Fulham, macht da jedes Spiel extrem reflexstark auf der Linie.
Ja.
Also warum nicht den nochmal ausprobieren? Oder du gehst eben auch auf Artur Bolu, war ja unser U21-Keeper, glaube ich.
So ist es, ja.
Die letzten 2 Jahre hat da ja auch schon ein bisschen internationale Erfahrung. Also das würde ich gerne einfach mal ausprobiert haben.
Der einzige Grund, der natürlich für Nübel und für Obi sprechen, sie spielen international aktuell, ne? Das tut Artur Bolu nicht.
Ja.
Mit Freiburg, aber in der Europa League.
Ja, und Stuttgart ist
nicht in der Champions League.
Genau, Stuttgart ja in der Euro League.
Ja.
Jetzt rausgeflogen.
Genau.
Spreche ich auch gleich noch drüber.
Spielt 5 Spiele zu 0, 44 Gegentore in der Bundesliga, 6 auf 10 Spiele in der Europa League, allerdings jedes Spiel nur 1, beziehungsweise 10 Spiele, 4 mal zu 0, 6 mal Gegentore, heißt, kann man sich jetzt ausrechnen.
Ja.
Hat aber, und das ist vielleicht auch wieder ein Aspekt, ist mit seinen 23 Jahren eben vom SC Freiburg nie weggewechselt bisher. Immer da gewesen. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da mit einem größeren Verein nochmal größere Chancen hat. Nächste Saison vielleicht auch in England zu sehen, Artur Bolu. Schauen wir mal.
Ja, dann vielleicht England, ich habe jetzt gelesen, dass Tottenham Hotspur wohl an Artur Bolu dran sind.
Das täte mir leid.
Für Artur Bolu auch sehr leid, da jetzt zu wechseln.
Da muss ja nicht sein, aber gibt ja bestimmt auch noch andere schöne Vereine, die ja, Interesse an einem Weltklasse-Torhüter haben. Philipp, mal zusammengerappt. Nagelsmann sagt, das ist nicht der WM-Kader. Glaubst du ihm?
Ja, glaube ich ihm. Also wir haben ja schon ein paar Fragezeichen rausgestellt und ein paar Streichkandidaten. Ja. Oder auch auf der Torwartposition ist mit Sicherheit noch ein bisschen Bewegung drin. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, dass wir ein paar Experimente sehen.
Ja.
Einfach mal damit du die einfach mal siehst, wie sie halt mit den anderen Kameraden zusammenspielen, mit denen sie sonst nicht zusammenspielen. Ne? Was ich nicht sehen will, ist irgendwie eine Dreierkette, Fünferkette und dann eine Viererkette und dann 2 Stürmer, dann 1 Stürmer. Also ich will sehen, dass ein System eingespielt wird, aber ich will dann innerhalb dieses Systems will ich dann verschiedene Spieler sehen.
Ja.
Ne, also auf Lennart Karl freue ich mich extrem und ganz ehrlich auch auf Kevin Schade, weil die beiden machen einfach richtig Spaß, die haben richtig Druck nach vorne und die haben einfach richtig Bock auf Kicken.
Ballsichere Spieler, die tatsächlich dann auch den Unterschied vorne machen können. Schauen wir mal, ob sie diesen Unterschied auch gegen die Schweiz dann machen können, wahrscheinlich in Bern oder in Basel. Am 27.03. um 20.45 Uhr auf irgendeinem Sender, wo ihr dann gucken könnt, wahlweise RTL oder ZDF oder ARD.
Ja, also bei eurem und unserem Sender des Vertrauens.
Oder in der Kneipe um die Ecke.
Genau, macht auch ein bisschen mehr Spaß.
Das stimmt.
Wir bleiben international, kommen jetzt aber wieder zum Vereinsfußball.
Ne? Oh,
wir lassen die Länderspielpause hinter uns und gehen in den internationalen Clubfußball. Denn
der geht in die heiße Phase, Philipp.
Genau, da wird es jetzt, ich sag mal, da werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Da wird's jetzt eng. Wir sind in den K.O.-Phasen der 3 europäischen Wettbewerbe. Die jeweils erste K.O.-Runde haben wir hinter uns gelassen.
Das Achtelfinale, genau, ist gespielt. Und jetzt kommen die besten 8 einer jeden Veranstaltung auf uns zu, Philipp. Und fangen wir mal bei den kleinsten, dem kleinsten Pokal an, den man sich so verdienen kann,
seit
neuesten der Conference League. Und Jetzt wusste ich im Achtelfinale die Hälfte der Namen schon nicht mehr. Im Viertelfinale wird es ein bisschen besser.
Ja, genau. Also im Viertelfinale bewegen wir uns dann schon in den Gefilden, die wir auch hier und da mal aus der Champions League kennen oder auch aus der Euroleague. Na, also Schachtar Donetsk ist dabei, AZ Alkmaar. Ne, das sind auch so Standardnamen im internationalen Fußball. Crystal Palace vielleicht dann nicht mehr ganz so. Ne,
ja, die Konkurrenz zu groß in der Premier League, als dass man da in der Champions League
genau,
spielt.
Genau, die sind in die Conference League gerutscht, nämlich weil sie sich für, weil sie den FA Cup, also den Pokal gewonnen haben in England. Und spielen gegen die Fiorentina. Ich glaube, die retten sich gerade den Hintern in der italienischen Liga.
Yes.
Ne, also das ist vielleicht so vom, also so, da hast du ein bisschen so Premier League gegen Serie A. Das ist vielleicht so von, wenn du die Ligen vergleichst, vielleicht ganz interessant. Dann hast du noch Rayo Vallecano aus der spanischen Liga, die ja im letzten Jahr überraschend, glaube ich, Siebter oder Achter geworden sind.
Das muss man sich auch mal geben, ne? Also die letzte Saison dann so hochgespielt und diese Saison auch so mittelfeldmäßig, also auch nicht exorbitant gut.
Nee, ich glaube auch, dass das Jahr davor sind sie, glaube ich, auch erst wieder aufgestiegen. Also ich weiß nicht, was die bei Rayo machen. Es funktioniert auf jeden Fall. Die spielen gegen AEK Athen. Na, auch nicht ganz so oben mit dabei im europäischen Geschäft. Na, und jetzt komme ich natürlich aus deutscher Sicht zum Kracher. Ne?
Ja, ja.
Da haben wir natürlich den FSV Mainz 05 gegen Straßburg. Hm. Ne, jetzt fragt ihr euch alle so, ja, okay, Straßburg ist ja schnell gemacht. Ne?
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also
liebe Leute da draußen, Straßburg gehört
oh nein, jetzt sag nicht einem dieser großen Konglomerate.
So ist es nämlich.
Oh nein.
Ja, denn Chelsea, ich sage jetzt Chelsea, so jetzt habe ich mich schon verraten.
Habe ich dich schon
vorweggenommen. Jetzt hast du mich verwirrt. Nein, und zwar Straßburg und Chelsea gehören der gleichen Mutter sozusagen. Ne? Also die gehören einem Konglomerat. Und dementsprechend sind beim Racing Club de Strasbourg sind auch ein paar Spieler geparkt, die durchaus richtig was können.
Ja, Schande, ne? Die auch tatsächlich eine Option haben, auch zu Chelsea dann zu wechseln.
So,
ja.
Ne? So, und der Trainer Liam Rose Senior, der jetzt bei Chelsea trainiert, hat ja Straßburg trainiert bis vor 2 Monaten oder 3 Monaten.
Ja.
Also Straßburg sicherlich nicht zu unterschätzen, haben einen sehr guten Kader. Ne? 3-4 Spieler von Straßburg werden natürlich auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht im Sommer.
Naja, gut, okay, ist jetzt ja naheliegend, wenn der Laden.
Genau,
gehört,
also,
ne?
Also das wird mit Sicherheit ein sehr geiles Spiel für die Mainzer und mit Sicherheit auch für die Zuschauer. Wenn ich ehrlich bin, rechne ich Mainz da keine großen Chancen aus. Die werden mit Sicherheit mithalten können, aber am Ende wird sich, glaube ich, Straßburg durchsetzen. Das war es dann eigentlich auch schon im Viertelfinale.
Für die Deutschen. Ja. Allerdings, du hast es gerade gesagt, da könnte es auch in der Conference League zu Ende sein. Aber man darf die Mainzer nicht unterschätzen. Nee. Auch in den letzten Spielen der Conference League waren dann doch der ein oder andere Sieg noch glücklich.
Genau, haben sich ja auch also rausgewurschtelt unten aus dem Bundesliga-Keller.
Ja, ja, aber gewurschtelt, du sagst das, ja.
Ne? Und also von daher, why not? Ne? Also die Chance ist sicherlich da, aber der Straßburger Kader ist glaube ich, ein bisschen.
Ist schon, könnte dann die Endstation für die Mainzer aus dem Rheinland sein.
Genau.
Philipp, gehen wir eine Schublade höher.
Ja.
Gucken wir uns mal die Europa League an.
Ja.
Europapokal sozusagen.
Ja, da haben unsere Roten ja auch Erfahrungen gesammelt.
Genau, genau. Wir waren schon mal in Europa. Das weiß jeder ganz genau. Und weißt du, wer das ganz besonders weiß?
Das wissen unsere Kollegen aus Braga, über die wir ja auch schon
richtig mal
gesprochen haben in unserer Portugal-Folge.
Ja, weil da einer unserer ehemaligen 96-Spieler, glaube ich, auch noch am Start ist.
Genau, die spielen nämlich, während du da mal ganz schnell das Internet befragst, sage ich euch, dass die gegen Betis Sevilla spielen.
Mhm.
Der spanische Vertreter sozusagen, also sozusagen Best of the Rest der La Liga.
Tatsächlich Best of the Rest, du sagst es. Bright RAMB
genau.
Bei Braga auch weiterhin am Spielen mit seinen 22 Jahren. Betis auch aktuell auf Europa League Kurs in der Liga, also auf Platz 5. Celta Vigo, die Vertreter, die gegen die Freiburger spielen.
Jawohl.
Nur einen Tabellenplatz dahinter, also auch die auf Kurs zur Europa League. werden möglicherweise dann Opfer der starken spanischen Liga und fallen entsprechend aus dem Raster bei der nächsten Auslosung für die Europa League, dann wieder in der Conference League zu spielen. Können Sie verhindern?
Ja.
Können Sie verhindern? Sie könnten sogar Champions League spielen, wenn Sie gegen Freiburg und alle darauf kommenden gewinnen würden. Mein Guess werden Sie nicht. Freiburg ist so im Hype, die trägt es ins Halbfinale.
Glaube ich auch.
Gegen Celta Vigo. Ich glaube auch, dass es den FC Porto ins Halbfinale trägt gegen Nottingham Forest. Auch die mit einer guten Saison, die Kollegen aus Porto. Ja gut, und dann Bologna gegen Aston Villa ist dann halt noch das letzte Verbliebene.
Ja.
Denke auch, da keiner von beiden so der also, Aspirant auf den Titel.
Nee, also Aston Villa war ja in der ersten Halbserie in der Premier League immer konstant auf Platz 3.
Ja.
Haben auch Arsenal einmal geschlagen und auch andere haben, glaube ich, irgendwie eine 8-Spiele-Siegesserie hingelegt. Mittlerweile komplett am Struggeln, werden jetzt durchgereicht von Platz 3, immer tiefer fallend. Und ich glaube, Bologna auch kein Powerhouse der Serie A. Also ich glaube, dass dann, das ist nämlich der Porto-Turnierbaum, also ich glaube auch, dass Porto sich gegen Nottingham Forest durchsetzt und dann auch gegen Bologna und Aston Villa.
Ja, Porto in der portugiesischen Liga erster Platz mit 7 Punkten Abstand.
Genau.
Genau. Zu den anderen Kollegen, die dann
noch. Und so ich glaube, wir lügen auch nicht, wenn wir sagen, dass FC Porto klarer Favorit auf den Titel ist. Ne?
Auf den Titel ist, um dann nächste Saison wo zu spielen, Philipp?
Ja, bei den Champions.
Der Champions League.
Ja, mehr erspare ich euch.
Mit den Champignons.
Genau.
Und auch in der Champions League gibt es noch 4 Paarungen. 4 Paarungen sind übrig geblieben, 8 Mannschaften. Jetzt geht es tatsächlich ins Eingemachte. Jetzt lohnt es sich tatsächlich, in die Kneipe zu gehen, um Champions League zu gucken.
Ja.
Wobei man dazu sagen muss, Philipp, das Achtelfinale, ein Achtelfinale mit so vielen Toren wie, glaube ich, selten in der Champions-League-Geschichte.
Also es waren ja 8 Spiele, ne? 16 Mannschaften sind dann 8 Spiele.
Ja.
Und ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass in diesen 8 Spielen 68 Tore gefallen sind.
Eine schier unfassbare Zahl in Hin- und Rückspiel. Erklärt sich dann, wenn man auf die verbleibenden Mannschaften guckt und deren Ergebnisse im Vorfeld.
Ja.
Real Madrid ringt Man City nieder.
Ja, 5-1.
Fügt, 5-1. Also nicht 1-0, sondern 2-0, sondern 5-1.
Kombiniert 5-1, also aus beiden Spielen.
Valverde mit 3 Toren im Hinspiel, glaube ich.
Hattrick,
Man könnte meinen, Valverde ist der neue Kilian.
Ja, alle 3 Tore Banger. Ne? Ich habe irgendwann schon mal gesagt, also der ist nicht in der Lage, ein normales Tor zu schießen.
Das ist Wahnsinn,
ne? Also guckt euch gerne nochmal die Wiederholung an. Lohnt sich. Ernesto heißt er, glaube ich, ne? Ernesto Valverde.
Federico.
Federico Valverde, Gott, wie kommen wir auf
Ernesto? Ja,
Federico Valverde, uruguayischer Nationalspieler.
Ja.
Hat die Rücknummer 8 von Toni Kroos geerbt bei den Königlichen.
So ist das, auch
nicht,
zu Recht.
Nicht in der Lage, normale Tore zu schießen. Richtig geile Nummer.
Nur Banger dabei im Portfolio. Also Real Madrid mit einem Stürmer, der keiner ist, absolut gefährlich.
Ja.
Ist aber
auch mit 13 Toren, also Kylian Mbappé, 13 Tore im Moment, Torschützenkönig der Champions League. Und die treffen natürlich auf keinen geringeren.
Oh ja.
Als den FC Bayern München, den einzig verbliebenen deutschen Vertreter in der Champions League.
Und es wäre natürlich zu einfach, eine Mannschaft zu ziehen, die Liga Atalanta Bergamo wäre. Dumme ist nur, es gibt keine wirkliche Mannschaft mehr, die zweitklassig ist in der Champions League.
Nee.
Der einzige Vertreter, den man sagen könnte, ist ein bisschen Underdog, den besprechen wir gleich.
Ja.
Philipp, ganz ehrlich, wie stehen die Chancen für die Münchner?
Auch gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Also Real ist natürlich vorne immer hui und hinten, weiß ich nicht, vielleicht fui.
Ja.
Haben jetzt auch in der Liga ab und zu mal Ergebnisse eingefahren, wo man sich mal an den Kopf fassen muss.
Stotterer drin gehabt, wo auch der Vereinsführung immer wieder hart in der Kritik steht. Perez auch in der Kritik steht.
Genau, also Barca natürlich auch nicht mit einer sauberen Weste in der Liga und Real dann auch immer nicht in der Lage, einen Ausrutscher von Barca eben auszunutzen, sondern dann eben kann dann sein Spiel selber nicht gewinnen. Also da ist nicht alles Gold, was glänzt bei den Königlichen, haben auch immer wieder Verletzungsschwierigkeiten. Und FC Bayern in Topform packt Madrid. Ne? Und man muss ja auch sagen, Bayern hat sich ja aufgrund Platz 2 in der Ligaphase das Heimrecht erspielt. Mhm. Also das heißt, sie fahren erst nach Madrid.
Ja.
So, und wenn du einfach in Madrid nicht untergehst, was weiß ich, vielleicht 0-0 ermauerst oder...
Selbst wenn du ein 1-0 verlierst.
Ja. Genau, solange du mit einem Tor Unterschied verlierst und dann fährst du halt im Rückspiel nach München,
ja.
Hast dann im eigenen Stadion die eigenen Fans. Also Real ist, sage ich einfach mal, machbar für die Bayern.
Real ist Real definitiv schlagbar. In der aktuellen Verfassung. Ich erinnere mich noch an Viertelfinals, Halbfinals der Champions League, wo Cristiano Ronaldo vorne mit drin stand.
Jawohl.
Und es immer eine Packung geben konnte.
Ja.
Und wenn dann die Bayern einbrachen, dann stand es auch nicht nur 1-0, nee. 2-0, sondern 3-4-0. Die Zeiten sind ein Stück weit vorbei, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, die Zeiten sind vorbei, wo Real Madrid gegen die Bayern so die Stärke zeigen können. Zumal wir auch bei den Bayern vorne jemanden drin haben, der jetzt nun das Tore schießen nicht erst noch lernen muss. Harry Kane liefert gerade ab wie, glaube ich, kein anderer zuvor bei den beim FC Bayern.
Ja.
In einer Saison ist nah am Torrekord von Robert Lewandowski in der Bundesliga dran. Champions League 10 Tore geschossen. Also das ist jedenfalls ein Torgarant. Philipp,
ja.
Gehen wir mal zu deinem Team weiter.
Jawohl.
Zu der Mannschaft, wo ich glaube, dass sie am wenigsten Chancen auf die Champions Leagues aufs Weiterkommen haben, ist Sporting Lissabon.
Jawohl.
Gegen Arsenal, Arsenal gegen Leverkusen. Sag ich dir ehrlich, so richtig sicher und souverän war es im Hinspiel nicht. Im Rückspiel dann doch recht klar.
Ja, also ich will ehrlich zu dir sein.
Aber
also
auch nicht in Leverkusen, sondern bei sich zu Hause.
Also im Hinspiel in Leverkusen, wie du gerade sagst, hätten wir das Spiel verlieren müssen.
Ja.
So, also Leverkusen macht glücklich das 1-0, ist aber trotzdem die 90 Minuten lang besser als wir, überlegen und hätte den Sieg verdient.
Mhm.
So, dann kriegen wir einen Elfmeter geschenkt, wo ich ganz, ganz klar und ehrlich sage, das ist für mich, ist das kein Elfmeter.
Ja.
Ne, ich muss natürlich auch zugeben, in dem Moment nehme ich ihn natürlich gerne geschenkt an. Ne? Da bin ich.
Was gibt's, ja.
Bin ich halt leider parteiisch, ne? Das gebe ich zu. Bin aber auch ehrlich, also ich hätte den im Leben nicht gepfiffen. Ne? Also das ist kein Elfmeter und das war ein Geschenk. Das ist
schon grenzwertig, ne?
So, und im Rückspiel in London blitzt halt dann einfach die Klasse durch. Ne? Also
das ist so.
Das haben wir dann einfach wegdominiert, im richtigen Moment 2 Tore gemacht. Dann hat Leverkusen auch schnell gemerkt, da geht nichts. Und dann wurde das seriös, professionell zu Ende gespielt. Völlig unnötig, da jetzt noch irgendwie 5 Tore schießen zu wollen. Beiden Mannschaften war klar, wer da weiterkommt. Und von daher ist da jetzt Sporting Lissabon, die Bodø Glimt aus dem Weg geräumt haben.
Ja.
Da gab es ja kurz mal
Irritation und Hoffnung, ja.
Upset-Potenzial, ne? Dass so. Bodø gewinnt am Polarkreis mit 3-0. Und dann Sporting im eigenen Stadion im Rückspiel macht das Ding dann mit 5-0 klar.
Ja.
Und dann bleibt uns noch über.
Ja, ja.
Paris gegen Liverpool.
Paris gegen Liverpool, ein ultra interessantes Spiel. Nicht nur, weil so Namen wie João Neves oder Bradley Barcola aktuell verletzt sind,
ja.
Sondern auch einfach aufgrund der Tatsache, dass das ultra krasse Spieler sind, die da auf dem Platz stehen werden. Der ehemalige Champions-League-Sieger mit Paris gegen den, der es definitiv werden will, mit dem Budget, was ausgegeben wurde.
Ja.
Bei Liverpool ist Alexander Isak verletzt, Conor Bradley und Giovanni Leoni sind da vielleicht noch verschmerzlich.
Ja, ja.
Aber
ansonsten, also bis auf Isak ist Liverpool,
Salah
ist,
und
ist Liverpool top.
Angeschlagen, ja. Aber auch das definitiv verschmerzlich. Fabian Ruiz bei PSG noch verletzt. Also insofern auch einige Verletzungen bei. Nichtsdestotrotz gewinnt PSG ja jetzt auch nicht gering. Im Achtelfinale, will ich mal sagen. Also nein, PSG auch sehr, sehr deutlich. 3-0 gegen Chelsea. Auswärts 5-2 im Hinspiel zu Hause. Ja. Jeweils mit 3 Toren Unterschied gewonnen. Klare Kiste.
Das tut schon weh.
So, und das nicht ein kleiner Verein, sondern Chelsea, ja?
Genau.
Heißt, das könnte ein richtig heißes Spiel sein, das muss man sich aufschreiben.
Ja, ich gucke jetzt schon mal in die Glaskugel, Kai, und sage, Paris setzt sich durch gegen Liverpool.
Ja, 3-0.
Und jeweils. Dann jeweils?
Also Liverpool kriegt vielleicht, also ich sag mal so, 3 Tore Unterschied gegen Chelsea passiert Liverpool exakt so.
Okay, bin ich auch bei dir. Sehe ich auch so.
Das Krasse, das muss man sich ja auch mal geben, man hat einen Etikete da vorne drin, man hat einen Wirtz dabei, ja. Man hat auch einen Szoboszlai dabei.
Genau.
Also du hast ultra starke Spieler im Sturm. Mhm. Trotz alledem, glaube ich, ist PSG als Team besser aufgestellt und wird definitiv das Ganze wegdominieren.
Genau, bin ich völlig bei dir. Heißt dann natürlich im Umkehrschluss dann im Halbfinale Bayern gegen Paris.
Ja.
Ne, also der nächste Kracher für die Bayern. Und das andere Halbfinale, ich lasse einfach mal Arsenal siegen.
Mhm.
Und dann spielen wir gegen den letzten Vertreter im Halbfinale, ja. Der sich dann ergibt aus der Partie Barca gegen Atletico.
Eigentlich ein total langweiliges Viertelfinale, muss man sagen. Es ist so ähnlich wie das Finale 2013, Bayern gegen Dortmund.
Genau.
So das Klassiko. Das wird Barcelona gewinnen.
Ja, weil du sagst, eigentlich langweilig. Ja, bin ich bei dir. Aber es ist der Kampf der Gegensätze. Also es ist Simeones Arbeit gegen Flicks Kunst.
Mhm.
Ne? Also Ballbesitz, Fußball gegen bedingungslosen Kampf. Und am Ende bin ich gespannt, wer sich durchsetzt.
Und sie haben noch eine Rechnung offen, ne? Also im Copa-Halbfinale, dem Rückspiel, gewinnt Barcelona 3-0. Im Hinspiel gewinnt Atletico 4-0. Heißt, Barcelona wird rausgeworfen.
Genau.
Und die haben noch eine Rechnung offen mit den Madrilenen. Atletico Madrid, jetzt glaube ich gestern oder vorgestern gegen Real Madrid, 3-2 verloren, knapp. Aber also mit denen ist definitiv zu rechnen. Und das könnte tatsächlich die Überraschung werden. Kann ich mir dummerweise sogar vorstellen, dass Hans-Dieter im Viertelfinale das Nachsehen hat, den Kürzeren zieht und rausfliegt gegen eine vermeintlich schwächere Mannschaft aus Madrid.
Genau. Wir machen das Segment zu. Mit dem Fazit eigentlich jedes Spiel ein Kracher, bis vielleicht das Sporting Arsenal.
Ja.
Das ist vielleicht was für Sporting-Fans oder Arsenal-Fans, aber definitiv, alle drei anderen absolute Kracher für sich stehend, lohnt sich in jedem Fall. Das heißt, für euch und uns jetzt erstmal Deutschland gucken.
Das stimmt, ja.
Und dann, die Woche drauf hängen wir gebannt vor den Geräten, gucken dann international Clubfußball.
Genau, am Osterdienstag gibt es dann entsprechendes Spiel Real Madrid der gegen Bayern.
Osterdienstag,
und, ja, wie man
sehr
ihn kennt,
geil. Sehr geil, ja.
Am 7.4. Dann die großen Kracher im internationalen europäischen Fußball. Philipp.
Ja.
Das waren ganz schön viele Themen wieder in einer geballten Stunde. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn wir dann tatsächlich in der nächsten Folge auch mal wieder auf einer geringeren Flughöhe unterwegs sind.
Ja.
Uns vielleicht das ein oder andere Derby noch mal wieder anschauen.
Ja.
Oder auch mal gucken, was so regional noch mal abgeht. Mhm. Weil wir haben eines, was wir gar nicht erwähnt haben. Auch bei Hannover 96 geht es nicht nur spielerisch wieder hoch her.
Nee, es ist mal wieder hinter den Kulissen was los.
Nein, wir müssen den Panik-Button wieder, den Link zum Amazon-Link noch mal wieder raussuchen aus der großen Kartei. Und vielleicht, Philipp, begeben wir die Bestellung auf. Denn, das muss man ja auch sagen, die Fußball-WM kommt schneller, als wir denken. Und das Saisonfinale ist nicht mehr so allzu weit
weg.
Wir gehen in großen Schritten auf die letzten Spiele zu dieser Saison und ich sag mal so, der Aufstieg ist begehrt und heiß verhandelt. Da werden wir dranbleiben, auch in den nächsten Wochen euch auf dem Laufenden halten, vor allen Dingen über unsere eigene Meinung dazu auf dem Laufenden halten.
Ja, klar.
Philipp, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ja. Ich freue mich drauf und gucken mal, was für Schmankerl wir euch da draußen präsentieren können. Wir behalten das alles für euch im Blick und arbeiten das für euch auf. Natürlich nur mit unserer Meinung. Ob wir dann am Ende recht behalten, das ganz werden sicher. wir am Ende erfahren. Und in dem Sinne hören wir uns dann in 2 Wochen. Bis
dann.
Ja.
Bis ciao. Dann. Ciao.
Yeah. Ein Mord auf offener Straße, zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.